Guten Tag, Frau Hoffmann.
Guten Tag.
Frau Hoffmann, Ihr Vater floh 1945 als Neunjähriger mit seiner Mutter vor der russischen Armee 550 Kilometer aus Schlesien nach Westen. Sie sind diesen Fluchtweg jetzt nachgegangen und haben diese Wanderung zu einem Buch verarbeitet. Warum?
Ja, die Flucht meines Vaters, meiner Großmutter, meiner Familie damals aus Schlesien ist für mich wirklich ein Lebensthema. Mich hat es seit meiner Kindheit in verschiedensten Weisen und immer wieder beschäftigt. Und ich habe letztlich nach Wegen gesucht, mich selbst damit auseinanderzusetzen, aber auch nach einem Weg, diese Geschichte der Familie in ihrer Wirkmächtigkeit über Generationen zu erzählen als ein Menschheitsschicksal, also nicht nur als die Geschichte meiner Familie, sondern als ein Schicksal, das sich in der Geschichte der Menschheit immer wieder wiederholt, das ähnliche Motive zeigt. Und ich wollte auf eine Weise, die sich irgendwo zwischen Literatur und Sachbuch letztlich abspielt, dieses Thema beschreiben, und zwar eben, ja, so, dass es Menschen auch irgendwie packt und ergreift, nicht belehrend ist, aber eben das tatsächlich in die Gegenwart holt.
Wie ist diese Flucht Ihrer Familie 1945 verlaufen?
Ja, mein Vater hat darüber eben nicht sehr viel erzählt. Es war ein Thema, das jetzt nicht tabuisiert war bei uns, aber das er auch nicht von sich aus irgendwie angeschnitten hätte. Und mich hat es als Kind sehr beschäftigt und sehr fasziniert. Ich habe ihn immer wieder danach gefragt und hörte aber immer nur dieselben Sätze, die vor allen Dingen den Beginn dieser Flucht beschrieben, nämlich wie damals in diesem kleinen Dorf, das fast direkt an der Oder lag, man die sowjetische Armee, die sowjetische Artillerie über die Oder schießen hörte und in dem Moment der Räumungsbefehl für das Dorf kam und also das ganze Dorf in Panik begann, Pferdewagen mit dem Nötigsten zu bepacken und dann in einem eiskalten, wirklich tief verschneiten Aufbruch an einem Januarnachmittag dann nach Westen loszog. Und das Detail, das mein Vater am meisten bewegte und das er immer wieder erzählte, war, dass dabei das Oberteil seines Matrosenanzugs verloren oder vergessen wurde. Vergessen wurde, also dieser Matrosenanzug, den er gerade erst zu Weihnachten bekommen hatte, und der damit sagen, zum Symbol für den Verlust letztlich eines gesamten Lebens, des gesamten Besitzes und auch mehrerer Menschen wurde, die auf der Flucht dann aus unserer Familie auch, also die diese Flucht nicht überlebt haben.
Also den Beginn der Flucht, den Moment, den hat er Ihnen erzählt. Aber dann musste er ja zusammen mit seiner Mutter wohl 550 Kilometer zu Fuß laufen. Konnte Ihr Vater sich daran nicht erinnern oder war das Verdrängung?
Ja, also sie sind gelaufen, sozusagen fast das ganze Dorf ist zusammengeblieben, bis auf einige wenige ältere Leute, die zurückgeblieben sind, andere, die verloren gingen. Aber im Grunde blieb diese Dorfgemeinschaft, vor allen Dingen alte Frauen und Kinder, als ein Treck von Pferdewagen über die gesamte Strecke zusammen. Und zu Fuß gingen vor allen Dingen die Jüngeren. Erstens, weil nicht so viel Platz auf den Wagen war und zweitens, weil es eben so kalt war, dass es dann letztlich angenehmer war zu laufen. Über diese gesamte Flucht hat mein Vater nur erzählt, dass es kalt war, sonst gab es keinerlei Details, gar nichts. Und ich glaube, dass da Verschiedenes zusammenkam. Ich denke, dass so etwas wie eine Traumatisierung tatsächlich stattgefunden hat, dass dann die Erinnerung einfach nicht mehr da war. Andererseits hat mein Vater dieses Thema eben auch tatsächlich nicht mehr wirklich interessiert, nicht mehr beschäftigt. Er hat selbst nie danach gesucht. Und das erkläre ich mir so, dass er einfach als neunjähriger Junge, der er dann war, der 1945 im Herbst schließlich in Norddeutschland ankam, dort eingeschult wurde und ihm das passierte, was, glaube ich, heute auch vielen Flüchtlingskindern passiert. Sie wollen dann in dieser neuen Gemeinschaft ankommen. Sie wollen nicht mehr, dass der Junge aus Schlesien sein oder das Kind aus einem fremden Land, sondern sie wollen in dem Land und in der Gegend, wo sie dann sind, dazugehören und sein wie die anderen Kinder. Und das, mein Vater hat sehr viel Energie und auch Talent, denn er war ein sehr kommunikativer Mensch, darauf verwendet, integriert zu sein, anzukommen, Teil dieser neuen Gemeinschaft und der neuen Zusammenhänge zu werden, in denen er dann gelebt hat. Und da störte ihn dieses schlesische Dorf, in dem er die erste Hälfte seiner Kindheit verbracht hatte, praktisch nur. Das lag ihm auch an der Nachkriegsgesellschaft, die die Geschichte der Flüchtlinge nicht hören wollte damals. Und da kamen also verschiedene Faktoren zusammen, die letztlich dazu geführt haben, dass dieses unglaublich fundamentale Ereignis, das unsere gesamte Familiengeschichte total verändert hat, kein Thema mehr war.
Also verdrängen, um das Trauma zu überwinden, beziehungsweise um voranzukommen. Was war eigentlich mit Ihrer Mutter? Die war ja ebenfalls Vertriebene.
Ja, meine Mutter ist als noch kleineres Kind, als Vierjährige, wie so viele damals, über die Ostsee aus Ostpreußen geflüchtet.
Sie haben Trauma gesagt, das Stichwort. Inzwischen ist ja bekannt, dass die Kinder von Kriegskindern die Traumata der Eltern erben. War es bei Ihnen auch so? Haben die Eltern das Trauma an Sie weitergegeben?
Ich denke, dass das so war. Ich habe das aber erst weit als Erwachsene angefangen zu verstehen. Ich wusste das natürlich als Kind nicht und meine Eltern wussten das auch nicht. Erstens, weil man noch nicht so viel über Traumaforschung, über Psychologie überhaupt wusste und eben, weil es kein Thema war. Also es gab diese Anzeichen, es gab Ängste, meine Ängste, die Ängste meiner Mutter. Es gab körperliche Folgen, wo, glaube ich, dieser seelische Schock in die Körper gegangen war. Und es gab dieses dunkle Kriegsthema, was immer wieder aufgerufen wurde. Aber es gab eben keine bewusste Bearbeitung und ich glaube, dass es auch dadurch so stark sich in den Generationen fortgesetzt hat. Und das ist ja etwas, was viele aus meiner Generation, deren Eltern ähnliche Schicksale hatten, auch berichten und worüber es seit etwa 20 Jahren auch eine Literatur gibt, im Wesentlichen Sachbücher, die das, was man darüber weiß, psychologisch oder auch in den Einzelschicksalen zusammentragen. Und ich habe auch über diese Literatur dann viel über das Schicksal meiner Familie und die Folgen auch bis in meine Generation verstanden.
12:22, das Gespräch am Wochenende, diesmal mit der Journalistin und Autorin Christiane Hoffmann. Frau Hoffmann, Sie haben vorhin gesagt, Ihr Vater wollte diese Geschichte des kleinen Jungen aus Schlesien eigentlich am liebsten hinter sich lassen. Aber Ihre Familie reiste schon in den 1970er Jahren wieder nach Schlesien und besuchte die Leute, die auf dem ehemaligen Hof der Hoffmanns geblieben waren oder dort lebten. War das üblich, solche Verbindungen aufzunehmen?
Ich glaube eher nicht. Also ich kannte niemanden, bei dem das sonst so war. Ich habe aber auch nie mit meinen damaligen Schulfreunden über diese Fluchtgeschichte in den Familien gesprochen. Ich hatte keine Ahnung, keine Vorstellung davon, dass das noch bei anderen Kindern auch so sein könnte. Denn in den 70er Jahren in Schleswig-Holstein musste es unglaublich viele Familien betroffen haben. Nach dem Krieg war ja zwischen einem Drittel und der Hälfte der Einwohner Schleswig-Holsteins waren ja Flüchtlinge. Also ich weiß schlicht nicht, ob das andere auch versuchten, aber ich glaube, dass es eher nicht so war. Ich glaube, dass es eher die Ausnahme war. Und während sozusagen in unserer Kernfamilie die Flucht kein Thema war, war sie in der Großfamilie, in den Treffen, wo dann die Geschwister, Onkel, Tanten, Großeltern dabei waren, wurde relativ häufig über den Krieg geredet. Das war geradezu ein Leitthema dann der Abende, der Skatrunden und so weiter. Also es wurde so politisiert und dann kam die Rede auch immer auf die Flucht, auf das, was man verloren hatte und auf dieses Dorf in Schlesien, das den Namen Rosenthal hatte. Und das sozusagen in meiner kindlichen Fantasie ein sehr schöner und traumhafter Ort war. Und dann gab es eben in der Familie Diskussionen, als das möglich wurde, nach den Ostverträgen nach Polen zu fahren, ob man das auch machen sollte. Und mein Onkel, der 10 Jahre älter war als mein Vater, hat dann sich schließlich entschieden zu fahren. Und ich habe unglaublich Energie da reingelegt, dass ich mitfahren durfte. Ich war also auch, die Kinder meines Onkels fuhren nicht mit, aber ich durfte mitfahren, weil ich so genervt hatte, dass sie da schließlich nachgaben. Und es war die wirklich aufregendste Reise meiner Kindheit, hinter den eisernen Vorhang in dieses polnische Dorf, das aber letztlich wahnsinnig enttäuschend war, weil es eben praktisch keine Rosen gab und auch überhaupt nicht dieser romantische Ort war, den ich mir vorgestellt hatte, sondern einfach ein sehr ärmliches, etwas heruntergekommenes polnisches Bauerndorf.
Wie wirkte diese Rückkehr bzw. dieser Besuch auf Ihren Vater?
Ich habe meinen Vater in der Erinnerung, ich meine, ich war damals 11, also es ist wirklich auch sehr lange her, aber ich habe das auch sehr bewusst erlebt. Ich habe meinen Vater auch als eher unbeteiligt in Erinnerung. Er ist mitgefahren, er war interessiert, aber ich habe keine emotionale innere Beteiligung in Erinnerung. Während mein Onkel, der eben 10 Jahre älter war, also seine gesamte Kindheit in Rosenthal verbracht hatte, sehr deutlich bewegt war und sozusagen alles wiedererkannte, alles erzählte, da enorm stark involviert war. Wir hatten Glück, weil uns die polnischen Familien, die jetzt auf dem Hof lebten, enorm gastfreundlich aufgenommen haben. Das war überhaupt nicht selbstverständlich, weil es in Polen damals noch erstens große Ängste gab, dass die Deutschen sozusagen in Anführungsstrichen ihren alten Besitz zurückfordern würden und es auch unter der kommunistischen Herrschaft jetzt alles andere als selbstverständlich war, dass man Westdeutschen dort offen begegnete. Diese Gastfreundschaft, mit der wir da geradezu überschüttet wurden, hatte dann zum Teil fast was ich auch als Kind so empfunden habe, Beschämendes, weil diese Menschen uns in einer Weise da auch beschenkt haben und am Ende uns noch ihre Gitarre ins Auto steckten. Das war sehr berührend und gleichzeitig blieb eben immer dieses historische Thema der Vertreibung, des Besitzes. Wem gehört eigentlich was? Wer hat ein Anrecht darauf? Wer hat Unrecht getan? Wer hat Unrecht erlitten? Das blieb unausgesprochen als Subtext natürlich immer in diesen Beziehungen. Und was mir halt wichtig ist, ist, dass, und was ich glaube, was in Deutschland viel zu wenig bekannt ist, ist, dass eben die Polen, die 1945 in die von den Deutschen verlassenen Dörfer kamen, selbst dasselbe Schicksal erlitten hatten, selbst gewaltsam vertrieben wurden, viele aus der heutigen Westukraine, wo dann eben unter Stalin am Ende des Zweiten Weltkriegs auch ethnische Säuberungen stattfanden und die Polen alle ausgesiedelt wurden. Und diese Menschen hatten also sozusagen ihr eigenes Heimweh und ihre eigenen Toten in der Vertreibung, letztlich genau wie meine Familie. Und das war so etwas, wir konnten uns ja auch kaum sprachlich verständigen, aber das war so etwas, wo es auch eine Verbindung gab.
Im Grunde haben Deutsche und Polen also dieselbe Erfahrung von Entwurzelung gemacht. Sie schreiben aber, jeder schaut nur auf die eigene Geschichte.
Ja, ich finde, also wichtig ist natürlich immer zu sagen, dass die Polen im Zweiten Weltkrieg Opfer der Deutschen und Opfer der Sowjets waren. Und die Deutschen waren in erster Linie einmal Täter, wenn man das jetzt so ganz pauschal und kollektiv sagen will. Aber ich denke, das ist auch immer noch ein Unterschied. Und das ist ja etwas, was in dem gesamten Umgang mit den Vertriebenen und den Flüchtlingen aus Deutschland auch immer eine große Rolle gespielt hat. Und weshalb, das war auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bis man auch als ganzes Deutschland anfing, über das Leid der Vertriebenen zu sprechen, weil die Schuld natürlich immer im Vordergrund stand, was ja auch richtig ist, aber jeder Versuch, über deutsches Leid zu sprechen, dann wirkte, als wolle man damit die deutsche Schuld verringern. Jetzt mal ganz pauschal gesagt.
Die deutschen Ostvertriebenen stießen im Nachkriegsdeutschland ja auch oft auf richtigen Hass. Flüchtling war ein Schimpfwort. Von Polacken war oft die Rede. Ja. Haben Ihre Eltern das auch erlebt?
Mein Vater hat davon nicht berichtet. Meine Mutter schon, ja. Also ich glaube, dass mein Vater, der in dieser Kleinstadt ankam und vom Typ her jemand war, der sich, den man enorm mochte, der war sehr offen, sehr kommunikativ. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass mein Vater wirklich Menschen in einer besonderen Weise für sich gewinnen konnte. Und das hat es ihm, glaube ich, leichter gemacht. Meine Mutter hat es und viele andere haben das sehr stark erlebt. Das war, glaube ich, eine Mischung. Einerseits waren die Flüchtlinge tatsächlich eine Last, weil sie Wohnraum brauchten, Schulplätze, alle die Themen, die wir heute auch wieder kennen. Andererseits kamen sie da eben irgendwo aus dem Osten, wo der Russe gewesen war, wo die Konzentrationslager gewesen waren. Also das gab so einen Blick nach Osten, der sehr schwierig war. Ja, und in diesem ganzen Geist der 50er Jahre, wo man einfach nicht zurückschauen wollte, in erster Linie, weil man nicht zurückschauen wollte auf den Angriffskrieg und den Holocaust, waren die Flüchtlinge mit ihrem Bedürfnis vielleicht auch zu trauern und zu sagen, was sie erlitten hatten, dafür gab es keinen Platz.
Die Integration der Vertriebenen in der Bundesrepublik wurde ja dennoch lange als Erfolgsgeschichte verklärt. Der Historiker Andreas Kossert hat beschrieben, warum der Westen nach 1945 eine, wie er es nannte, kalte Heimat war. War es denn überhaupt eine Heimat für Vertriebene wie Ihren Vater, Ihre Mutter?
Ja, ich glaube, Kossert hat wirklich sehr viel dazu beigetragen, dieses verklärende Bild etwas aufzuklären und zurecht zu rücken, was damals tatsächlich passiert ist. Einerseits war es natürlich eine große Integrationsleistung, andererseits verlief sie jetzt keineswegs so reibungslos und schmerzlos, wie das eben immer dargestellt wurde. Ich würde sagen, für meine Eltern hat es nicht wirklich wieder Heimat gegeben. Also meine Mutter habe ich später dann, das muss in den 90er Jahren oder so gewesen sein, ganz bewusst auch gefragt, oder was ist für euch Heimat? Und meine Mutter sagte, für mich sind Menschen Heimat. Also es ist nicht mehr verbunden mit einem Ort. Und in der Familie meines Vaters, und das gilt dann eben bis zum gewissen Grad auch für mich, war eben Heimat das Wort, das dieses verlorene Dorf bezeichnete. Also Heimat bezeichnete etwas, was wir verloren hatten, was wir jetzt nicht mehr hatten, was es nicht mehr gab für unsere Familie. Und das ist die Prägung, die ich mitbekommen habe. Aber mein Vater ist in Wedel, diesem Ort in Norddeutschland, dann schon sehr zu Hause gewesen. Also mein Vater hätte, glaube ich, auch sogar gesagt, Wedel ist Heimat. Und da blieb eben uneindeutig. Also für ihn war Wedel enorm wichtig. Er hat sehr schnell aufgehört, Schlesisch zu sprechen, sondern hat platt gesprochen. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser Heimatverlust auch für ihn prägend geblieben ist.
Ist man denn dann lebenslang Flüchtling oder gibt es auch sowas wie ein Entkommen durch Integration oder gar Vergessen?
Ich glaube, dass natürlich gibt es Integration, es gibt Ankommen, es gibt eine Aufnahme in Gemeinschaften und eine neue Verankerung in Gemeinschaft. Aber das Entscheidende an Flucht ist nicht nur der verlorene Ort und der Heimatverlust. Ich glaube, dass das wirklich schmerzhafteste und prägendste in der Flucht ist der totale Verlust von Sicherheit. Ganz, ganz elementar. Und das ist auch das, was die Ukrainer im Moment erleben. Also, dass man wirklich von einem Tag auf den anderen, einen Tag geht man noch ins Büro und ist irgendwie IT-Fachmann und holt die Kinder aus der Kita. Und am nächsten Tag ist man auf der Straße. Und das ist das, was meine Familie erlebt hat. Den einen Tag waren sie Bauern und hatten Land und haben die Kühe gemolken. Und am nächsten Tag waren sie komplett schutzlos auf der Straße und haben das alles für immer verloren. Ich glaube, das ist etwas, was Familien, die das nicht erlebt haben, also die Erfahrung, dass einfach sich alles von einem Tag auf den anderen komplett ändern kann und man alles verlieren kann. Das kann man sich zwar vorstellen, aber wer das nicht erlebt hat, wird es letztlich nicht nachvollziehen können. Und das ist eine Erfahrung, die dann für sehr lange prägt und auch nicht so einfach geheilt werden kann. Man kann Verlust betrauern, auch den Verlust eben von Menschen, natürlich die Flucht nicht überlebt haben. Aber ich glaube, diese elementare Verunsicherung bleibt sehr prägend.
Was bedeutet Heimat heute für Sie? Also fühlen Sie sich irgendwo verwurzelt?
Nicht wirklich. Also für mich gilt, dass ich diese Kindheitsprägung mitgenommen habe, dass wir unsere Heimat verloren hatten. Und ich fühle mich verschiedenen Orten sehr verbunden, am stärksten sicher Wedel, dem Ort meiner Kindheit. Aber auch dort habe ich wahrgenommen, dass ich dort weniger verwurzelt bin als die Klassenkameraden, deren Familien eben seit Generationen in Wedel ansässig waren. Ich bin mittlerweile seit einiger Zeit Berlinerin und habe auch im Berliner Umland ein bisschen eingewurzelt. Mein Mann ist Schweizer. Dort habe ich auch eine große Verbundenheit mit einem Ort in den Bergen. Also ich habe so wenn man das Bild sich überlegen kann, ein breiteres Wurzelwerk, aber nicht den einen Ort, der Heimat ist. Und zu diesem Wurzelwerk gehört eben doch auch Schlesien und gehört auch Rosenthal.
12:22, zu Gast ist diesmal die Journalistin und Autorin Christiane Hoffmann. Frau Hoffmann, wann entstand dann bei Ihnen der Wunsch, die Vergangenheit selbst zu erkunden, mit eben einer solchen Wanderung?
Also ich bin eben immer wieder in meinem Leben nach Rosenthal gefahren, das heute Ruzhina heißt, in dieses Dorf, und hatte im Grunde schon sehr lange den Wunsch, in irgendeiner Weise über diese Familiengeschichte zu schreiben. Ich habe das vorhin schon gesagt, das sollte für mich etwas sein, was über die Familiengeschichte hinausgeht, was etwas Allgemeines erzählt, was aber auch die heutige Situation in Polen mit in den Blick nimmt. Ich habe aber lange nicht die Form dafür gefunden, habe mich dann auch jahrelang praktisch gar nicht damit beschäftigt. Aber nach dem Tod meines Vaters bin ich nochmal nach Rosenthal gefahren, alleine, ganz bewusst auch alleine, um mich dem nochmal irgendwie auszusetzen. Und im Nachgang dieser Reise fand ich bei den Unterlagen meines Vaters eine Liste mit den Orten, durch die damals diese Flucht geführt hatte. Das hatte eine Frau im Treck damals tagebuchartig notiert. Anfangs hatte sie auch noch Eindrücke beschrieben und so ein bisschen die Erfahrungen, aber war dann immer weiter verstummt, wahrscheinlich aus Erschöpfung oder Entsetzen, und hatte aber trotzdem immer noch aufgeschrieben, durch welche Orte der Treck an den Tagen gekommen war, mit genauen Daten, und unterstrichen waren eben die Orte, in denen damals die Rosenthaler übernachtet hatten. Und dann habe ich einfach mir Karten gekauft und habe mal angefangen, das zu rekonstruieren. Und plötzlich war dann diese Idee da, das ist ja ein Weg, ein konkreter Weg. Das ist etwas, was sozusagen nicht nur in der Familiengeschichte und meiner Fantasie existiert, sondern das ist ja real. Und das könnte ich doch einfach, da könnte ich doch lang gehen. Und in dem Moment, wo ich diese Idee hatte, wusste ich auch schon, dass ich das probieren würde. Und dann bin ich eben tatsächlich 75 Jahre genau an dem Tag, an dem mein Vater damals losgegangen war, am 22. Januar, habe ich mich dann auch nochmal neu auf den Weg gemacht.
Sie sind diesen ganzen langen Fluchtweg des Vaters dann unter sehr großen körperlichen Strapazen abgelaufen. Diese Müdigkeit, den Schmerz, den thematisieren Sie im Buch auch immer wieder. Irgendwann schreiben Sie, dass Sie jeden Abend eine Schmerztablette nehmen. Hatten Sie vor der Wanderung eine Vorstellung von dem, was Sie Ihrem Körper da zumuten?
Nein, gar nicht. Ich habe nicht darüber nachgedacht und ich habe auch am Anfang gar nicht gewusst, werde ich überhaupt die ganze Strecke gehen. Ich bin einfach mal losgegangen. Ich hatte gar keine richtige Planung, ehrlich gesagt. Und ich hatte mir wirklich keine Vorstellung davon gemacht, dass das in erster Linie eine körperliche Erfahrung sein würde. Ja, die Schmerztablette habe ich genommen, weil der Körper immer so aufgewühlt war. Und sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht schlafen können. Aber es war, man ist da in dieser Landschaft, man geht, man wird immer leerer im Kopf, man denkt an die Schmerzen, man hört auf, an die Schmerzen zu denken, man denkt an die Vergangenheit, an das, was man sieht im Straßengraben, an die Autos, die einem entgegenkommen. Und es ist eine Art von meditativer Erfahrung, die ja auch in dem religiösen Motiv des Pilgerwegs liegt, von der ich keine Vorstellung hatte, aber es passiert tatsächlich, wenn man tagelang geht.
Aber diese Wanderung ist ja eben doch was anderes gewesen als die Flucht des Vaters. Sie hatten Wanderschuhe, sie hatten leichtes Gepäck, sie übernachteten mit Dach über dem Kopf und fließend Wasser. Das hatte ihr Vater nicht und vor allem hatte der ja auch Todesangst. Die hatten sie nicht.
Genau, das war etwas völlig anderes. Die Angst, die Sorge auch, das kann man sich in unserem heutigen Kommunikationszeitalter ja gar nicht mehr vorstellen. Und das ist auch ein großer Unterschied zwischen den Flüchtlingen heute und damals. Mein Vater und seine Mutter wussten nicht, wo die zwei Brüder sind, wussten nicht, wo der Vater ist, wussten nicht, was in dem Dorf jetzt gerade passiert, in das dann die Rote Armee einmarschierte, was mit ihrem Hof ist, ihrem Vieh. Und sie selbst hatten natürlich auch, sie hatten Todesangst, ganz abgesehen davon, dass die Witterungsverhältnisse noch mal viel härter waren, weil es Schneestürme gab und so weiter. Aber klar, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, dass ich trotzdem gerade in dieser physischen Erfahrung meinem Vater und seinem Schicksal da noch mal näher gekommen bin.
An einer Stelle in Ihrem Buch schreiben Sie von Buße. Da habe ich mich als Leserin gefragt, wofür mussten Sie, die ja lange nach Kriegsende, 22 Jahre nach Kriegsende geboren wurde, wofür müssen Sie büßen?
Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie, das ist nicht so rational. Da irgendwie, natürlich trifft mich keine konkrete Schuld. Es trifft auch meinen Vater keine konkrete Schuld, der ja ein Kind war 1945. Also trotzdem, glaube ich, bleibt für mich die Geschichte des Dritten Reiches mit Schuld behaftet und ich habe in den Familien mütterlicherseits und väterlicherseits die verschlungenen Wege angeschaut, auf denen schuldhafte Verstrickung verleugnet oder, ich will es gar nicht so scharf sagen, irgendwie verschüttet wurde, übertüncht wurde, die Rechnungen, die aufgemacht wurden, da, dass man ja mit dem Verlust der Heimat dann auch bezahlt hat, dass man vielleicht in der SS war. Oder also das, alle diese Wege haben mich immer sehr beschäftigt und das hat, glaube ich, zu diesem Wort Buße geführt, ja.
Ihr Buch, dieses Buch über Flucht und Vertreibung, ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine ja nun furchtbar aktuell geworden. Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind nach Angaben der UNO inzwischen vor der Gewalt geflohen und es werden vermutlich noch mehr werden. Nun ist es seit rund einem Jahrhundert so, dass die großen Fluchtbewegungen in Europa von Osten nach Westen verlaufen. Sie waren unter anderem Korrespondentin in Moskau. Sie kennen Osteuropa ohnehin gut. Wie kommt das, dass diese Region zu Konflikten neigt und es deshalb zu solchen Fluchtbewegungen kommt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich kam die war sozusagen die Fluchtbewegung ja eher von Süden nach Europa. Insofern würde ich das jetzt gar nicht so unbedingt so teilen, aber es ist natürlich so, dass Osteuropa mit seinem ethnischen Vielfältigkeit und seiner eher schwachen demokratischen Tradition vielleicht einen Boden dafür für Konflikte geboten hat, die dann zu diesen Fluchtbewegungen auch geführt haben. So, das ist jetzt ein bisschen allgemein versucht, das zu erklären. Aber es ist einfach so, dass Stalin und Hitler das Verschieben von Völkerschaften als einen normalen Vorgang im 20. Jahrhundert angesehen haben. Und dass nach dem oder am Ende des Zweiten Weltkriegs auch die Westmächte sich daran beteiligt haben, weil sie hofften, mit letztlich ethnischen Trennungen eine dauerhaftere Friedensordnung zu schaffen. Das war die Erfahrung, die man gemacht hatte mit München 1938, mit der Instrumentalisierung der deutschen Minderheit zu politischen Zwecken. Und man hoffte, dass wenn man jetzt alles fein säuberlich trennt, dass das dann zu einem dauerhafteren Frieden führen würde. Und es hat ja auch eine lange Friedenszeit gegeben, aber also ich wehre mich etwas dagegen zu sagen, Osteuropa muss dauerhaft unbefriedet bleiben und das wird sich nicht ändern und das hat irgendwas mit diesem Osten zu tun. Das glaube ich nicht und dazu bin ich zu optimistisch, um nicht daran zu glauben, dass auch dort dauerhafterer Frieden möglich ist. Aber Tatsache ist natürlich, da haben Sie recht, dass wir im Moment es wieder erleben, dass dort Krieg geführt wird und damit eben auch Millionen Menschen in die Flucht geschlagen werden.
Es gibt in Deutschland seit 2015 einen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Und bei dem ersten Gedenktag damals sagte Bundespräsident Joachim Gauck, wies auf die Erlebnisberichte zweier Frauen hin, die von ihrer Vertreibung bzw. Flucht berichteten. Und zwar aus dem Sudetenland 1945 und aus Somalia 2012. Solche Schicksalsvergleiche mit aktuellen Flüchtlingen sind neu. Sind sie auch angemessen?
Ja, ich glaube schon, dass sie angemessen sind. Ich denke eben, dass ich in diesem Thema Flucht, es gibt Motive, die sind allen Fluchten und allen Geflüchteten gemein. Das ist, das verbindet, auch wenn es in einer ganz anderen Zeit und unter anderen Umständen stattfindet. Ich glaube, es gibt nochmal vielleicht einen Unterschied zwischen Kriegsflüchtlingen und dem, was wir heute als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen, also einer Migration aus wirtschaftlicher Not, die natürlich auch was Schicksalhaftes hat, aber doch immer noch stärker selbstbestimmt ist als Kriegsflucht, die immer enorm plötzlich über die Menschen hereinbricht und sehr radikal ist, mit einer Gewalterfahrung verbunden. Aber die Motive von Heimatverlust, von Verlust von allem Vertrauten und Ankommen müssen, sich integrieren, Sehnsucht, Gespaltenheit, Identitätskonflikten, was will man bewahren, an was will man sich erinnern, was will man vergessen. Alle diese Themen stecken letztlich in jeder Flucht und deshalb finde ich, dass diese Vergleiche durchaus angemessen sind, natürlich.
Die Flüchtlingskrise damals, 2015, 2016, die war Wasser auf den Mühlen der AfD, die ja Ressentiments gegen Flüchtlinge geschürt hat und heute ein fester politischer Faktor auch deswegen ist. Die Flüchtlinge aus der Ukraine treffen jetzt dagegen auf eine ungeteilte Hilfsbereitschaft. Also von Ressentiments ist bisher jedenfalls in Deutschland nichts zu spüren. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass viele Deutsche sich mit Flüchtlingen aus der Ukraine offenbar stärker verbunden fühlen als mit solchen aus Syrien? Das waren ja auch Kriegsflüchtlinge. Auch da war Russland ja übrigens dran beteiligt.
Ich kann da nur spekulieren. Also zum einen ist es ja so, dass die Flucht aus der Ukraine jetzt auch noch nicht so lange dauert. Also ich habe schon etwas die Befürchtung, hält diese große Hilfsbereitschaft. Aber zunächst mal ist es sehr super erfreulich, dass sie da ist. Ich glaube, es ist ja viel darüber spekuliert worden, ob das etwas damit zu tun hat, dass 2015, 2016 vor allen Dingen Muslime kamen. Das mag sein. Es hat aber vielleicht sogar noch mehr damit zu tun, dass es damals vor allen Dingen Männer waren, die kamen. Und jetzt sind es sehr stark Frauen und Kinder. Ich glaube, das ist in der Wahrnehmung ein großer Unterschied. Also dass die Flüchtlinge, die jetzt kommen, haben gar nichts Bedrohliches. Ja, es kann ein Neidfaktor entstehen. Warum bekommen die etwas, was wir nicht bekommen, den es ja auch 2015 gab? Aber es ist ganz klar, dass sie nicht bedrohlich sind. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und dann ist es, glaube ich, die Nähe der Ukraine und der Berichterstattung und dass der unmittelbar offensichtliche, dass das Menschen sind, die genau so gelebt haben wie wir. Also Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, wirklich reiche Mittelschicht, ärmere Menschen, die ganz normale europäische Leben hatten, so wie wir, in denen wir uns letztlich noch mal stärker wiedererkennen als in den Syrern und den Afghanen. Wie auch immer ungerechtfertigt das sein mag, weil auch aus der syrischen Mittelschicht sehr viele Menschen gekommen sind, die uns im Grunde auch sehr nahe sind. Aber so funktioniert nun offenbar Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Und also gerade dieses Gefühl, das sind ja Menschen wie wir, ruft, glaube ich, auch diese Hilfsbereitschaft hervor. Und aber vielleicht auch in einer Weise so die angstvolle Ahnung, das könnte eigentlich mir auch passieren. Das ist nicht mehr was irgendwie ganz fern anderen Menschen, anderer Kulturen passiert und im 21. Jahrhundert in Europa nicht mehr möglich ist.
Vielen Dank, Frau Hoffmann.
12:22, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.